Ja, herzlich willkommen alle zum Mittagstisch heute mit Silvia. Ich bin Sandra Mandl, ich sende live aus Bad Sodensalmünster zusammen mit Gabriela
aus Hamburg.
Und dann starten wir heute, wir haben ja immer dieses Mittagstischritual und zu Ehren von Silvia ist das heute ein bisschen abgewandelt in die Miesmuschelübung. Und die Miesmuschelübung, die geht so, dass wir die Unterarme aufeinander legen und vor das Gesicht und wir dümpeln so mies gelaunt vor uns hin. Und wenn wir sie öffnen und schauen auf den Teller, was heute serviert wird, dann freuen wir uns natürlich und lachen herzlich. Das nehmen wir heute zum Mittagstisch auf. So, jetzt werdet ihr alle stumm geschaltet. Und sofort ist es still. Gabriela und Silvia, könnt euch gerne wieder anstellen. Heute sprechen wir mit Silvia Rösler, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, Lachbotschafterin, Podcasterin, Autorin und wahrscheinlich die Ansprechpartnerin für Lachen trotz und alledem. Sie ist uns live aus Bielefeld zugeschaltet und auch über Bielefeld hat sie schon eine Podcast-Folge gemacht, die ich auch angehört habe. Bielefeld lacht, von wegen, das gibt's doch gar nicht. Liebe Silvia, wir begrüßen dich ganz herzlich mit einem Lachen ins Ostwestfalen-Lippe, oh wie lustig Land. Könnt ihr euch gern auch wieder anschalten für ein herzliches Lachen an Silvia.
Ja!
Ja, ins Land.
Dankeschön.
Ob es das gibt. Silvia, die gelernte Physiotherapeutin, auch darüber hat sie ein Buch geschrieben, hat sich mit ganz vielen Themen auseinandergesetzt. Einmal Lachen und Sterben, da gibt es ja am Samstag auch einen Vortrag bei Kerstins Event, aber auch schon ganz viele Lesungen dazu. Lachen bei Burnout, mit Lachproblemen sogar, Angst vor ausgelacht werden und mit vielen, 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 vielen weiteren Themen. Sie lacht in Kirchen, sie lacht mit Trauergruppen, sie lacht eigentlich überall, wo man sich Lachen vorstellen kann und auch nicht. Und in ihrem Podcast Die Kraft des Lachens stellt sie auch ganz viele verschiedene Themenvideos auf ihrem YouTube-Kanal und ja vor. Und ich weiß, dass sie jederzeit bereit ist für neue Herausforderungen. Ich habe mit ihr im letzten Jahr eine Veranstaltung gemacht, die ganz schön herausfordernd war. Das war nämlich mit einer Burnout-Selbsthilfegruppe, die über den Culture-to-Culture-Verein gesponsert wurde in der Stadtbücherei. Und da musste sie diese drei Themen zusammenbringen. Lachen und Tod, Lachen mit Burnout und Lachen über verschiedene Kulturen. Und sie hat das so schön gemacht. Und ich dachte, wow, okay, sie verbindet wirklich einfach alles. Und sie kann das so gut alle auch abzuholen. Und jetzt hat sie, ja, absolut. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben mit Michael Tietze, ihr zweites Lach-Yoga-Buch nach Lachen trotz und alledem. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, gerade in diesem Jahr im 25. Lach-Jubiläum. Und dazu sagt Gabriela gleich noch ein paar Worte.
Ja, das war eine tolle Einführung schon mal. Ich bin von diesem Buch total geflasht, Silvia.
Um das schon wegzulegen.
Macht man eigentlich nicht so.
Ich sage trotzdem, wir sind ja Lachjugend.
Lachjugend darf man das. Wir können
das immer so ein bisschen anders machen, ein bisschen freudvoller vorstellen. In dem Buch sind sagenhaft viele Facetten des Lachens vorgestellt. Und das Ganze sowohl auf einer wissenschaftlichen Basis, als auch eben so auf dieser, ja, wie soll ich sagen, auf dieser leichten Lach-Yoga-Art und Weise. Und was in diesem Buch besonders gut gelingt, finde ich, also das ist eigentlich so dieses Yin und Yang, also dieses Prinzip einmal Theorie auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Praxis. Also das miteinander mit einer unglaublichen Leichtigkeit zu verknüpfen. Also das finde ich ist genial in diesem Buch. Ich nehme es einfach vorweg. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo das so gut geglückt ist. Natürlich spricht uns das auch besonders an, weil es ja auch zum großen Teil eben auch um Lach-Yoga geht. Also ihr habt euch da, finde ich, auch gleichwertig, gleichberechtigt ergänzt. Also so, das habt ihr irgendwie total gut hingekriegt, Silvia. Es gibt sowohl wissenschaftliche Hintergründe, eine riesenlange Liste nachher mit wissenschaftlichen Quellen, also alles, was Rang und Namen hat in der Gelotologie, taucht da irgendwie auf, wird zitiert. Und auf der anderen Seite fließen da, ist also das Ganze durchwoben auch mit deinen Lach-Yoga-Anekdoten, die du so erlebt hast, ne? Und dann mit den Geschichten, die du erzählst, aber auch mit sehr viel fundierter Information auch deinerseits und mit wunderbaren Übungen. Also es sind 65 Übungen in diesem Buch, also eine große Fundgrube auch für uns, die ganz toll beschrieben worden sind. Also diese Übungen sind jeweils in so einem Kasten. Und du beschreibst immer die Wirkungen und die Ausführungen. Also das machst du ganz, ganz konsequent, sorgfältig und immer mit vielen Variationen auch. Und das mag ich total gerne. Deswegen finde ich, ist das eine wirklich große Bereicherung für uns. Silvia, jetzt will ich nicht so viel vorwegnehmen, aber erzähl uns doch mal, du hast gesagt, das fand ich sehr gut im Vorgespräch, als wir dich fragten, wie siehst du das Buch eigentlich so? Und da hast du gesagt, dein Part daran war, ich bringe Farbe in das Spiel. Und das fanden wir, ist ein wunderschönes Bild. Magst du uns das nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht nochmal beschreiben, nochmal erklären?
Ja, das mache ich gerne. Ja, Michael hatte mich ja letztes Jahr gefragt, ob ich mit ihm dieses Buch schreiben würde. Und das hat mich sowas von überrascht und habe mich sehr geehrt gefühlt, dass er mich gefragt hat. Und war dann auch erstaunt, was er da überhaupt jetzt von mir erwartet und was er sich da so in dieser Verbindung miteinander so erhofft. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe noch ganz viel, was ich gerne schreiben möchte und bin voller Ideen und möchte da was fertig bekommen. Aber ich hätte gerne noch so diesen praktischen Teil und so dieses Lebendige. Er ist halt ein sehr großer, ich sage mal, es ist nicht ein wandelndes Buch, der ist eine ganze wandelnde Bibliothek. Ja. Er hat ein unglaubliches Wissen. Er ist auf Abruf, kannst du ihn alles fragen und er erzählt, es ist unglaublich, was er alles präsent hat. Und ihm fehlt aber so ein kleines bisschen so dieses frische Kecke da drin, was er auch hat, aber das hatte er gerne noch mehr. Und er wusste ja, dass ich ja nun viel in der Praxis arbeite. Und er hat ja auch seine Praxiserfahrung mit reingebracht, aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Und da hat er gedacht, das könnte sich doch gut ergänzen. Das fand ich dann ganz spannend und habe gedacht, ja, das ist eine Herausforderung, wie kann das denn gehen? Und dann hat er mir Sachen geschickt, die er schon geschrieben hat und hat gesagt, guck doch mal, ob dich das inspiriert. Und das fand ich ein richtiges Abenteuer. Also er hat mir was geschickt, ich habe das gelesen, habe das nochmal auf einem anderen Hintergrund gelesen, nämlich auf dem, was fällt mir denn jetzt dazu ein? Oder wie kann ich mich denn da jetzt einbringen? Oder auf welchen Boden von meiner Arbeit fällt das denn jetzt und was mache ich da wieder mit? Und das fand ich ganz spannend. Und dann fiel mir auch vieles ein, was ich vorher noch gar nicht wusste. Es war so inspirierend. Und auch Übungen sind mir dazu eingefallen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich ihm das zurückgeschickt, so und so könnte ich es mir vorstellen. Und genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Und dann fing das Abenteuer an zu wachsen. Da ging es immer hin und her. Und ja, dann war es irgendwann fertig. Und das Ergebnis finde ich auch ganz spannend. Also ich finde das Ja, du hast schon gesagt, ein Schwerpunkt mit Lachyoga. Das fand ich auch interessant, dass Ihnen das auch wichtig war. Aber wir haben auch Humor und Witz mit da reingegeben. Also Lachen, Witz und Humor, alle drei Bausteine, die finde ich mega wichtig, weil Lachen, es gehört zu allen dreien, aber es ist immer nochmal ein anderes Lachen. Und ich finde es ganz wichtig, das zu unterscheiden und auch dann zu gucken, wann kann ich was gezielter einsetzen. Wann das Lachen, wann den Humor, wann den Witz und was so dahinter steckt, was ich damit verbinde. Und in dem Buch, das finde ich auch nochmal gut, haben wir ja auch das unterschiedliche Lachen betrachtet. Es gibt ja auch ein verhöhnendes Lachen und es gibt ein Schamlachen und es gibt ein Lachen aus Angst heraus und. Und das finde ich ganz schön, dass wir da nochmal geguckt haben. Lachen, sagen wir immer, verbindet. Lachen kann auch trennen. Und auch dahin zu gucken, wann passiert was und auf was sollte ich achten, auf was soll ich aufpassen und wie kann ich es nutzen oder worauf sollte ich Menschen, die sich mit dem Lachen beschäftigen, auch hinweisen. Nur, wo gibt es auch Fallen? Und ja, wir wollen ja beim Lachyoga achtsam miteinander sein und es als Friedensarbeit sehen und. Und da finde ich schon spannend, sich alle Facetten anzugucken.
Das fand ich auch toll in dem Buch, dass es... Also in dem Buch und in überhaupt deiner Arbeit, das Lachen aus den ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten, mit den ganzen Facetten, die es hat. Und ich fand auch eine Bezeichnung so schön und so stimmig und so passend auch, und zwar diese Beschreibung, dass es sich beim Lachen um eine wahre Urkraft handelt. Mhm. Und dass man damit sehr viel machen kann, aber dass es zum Teil auch darum geht, damit achtsam umzugehen. Mhm. Ja. Und dass das wichtig ist, damit sie diese Kraft auf positive, friedliche Weise entfalten kann. Und vielleicht magst du da auch noch was zu sagen. Du hast ja auch sehr anschaulich beschrieben und Beispiele reingebracht.
Ja, also mit diesen Achtsamen, das ist halt ganz, ganz wichtig. Das Steckenpferd von Michael ist ja die Gelotophobie, die Angst, ausgelacht zu werden, in Verbindung mit dem Pinocchio-Komplex, den er dann so entwickelt hat. Das finde ich so auch einen großen, wichtigen Teil, der in dem Buch auch gut aufgegriffen wird. Weil es gibt ja Menschen, die reagieren auf jegliches Lachen mit Angst, mit Sorge, dass sie sich rumdrehen, werde ich jetzt ausgelacht, was wollen die von mir? Das sind oft Menschen, die in ihrer Entwicklung gestört wurden. Das heißt, sie konnten sich nicht so entwickeln, wie es so im normal, im gesunden Weg gewesen wäre, sondern wurden manipuliert, wurden in ihrer Wahrnehmung gestört, sodass sie immer gar nicht mehr wissen, was stimmt denn jetzt? Und dann das Lachen auch nicht mehr unterscheiden können. Also es ist nicht immer ein Hohngelächter oder ein Auslachen, aber sie fühlen sich so und versteinern immer mehr, werden immer mehr zu dieser hölzernen Puppe, also diesem Pinocchio-Komplex und werden dadurch immer komischer für die anderen und dann lachen die wirklich über denjenigen. Und das ist dann so ein Teufelskreis, wo man dann schwierig wieder rauskommt. Eigentlich nur mit Hilfe, um das wieder aufzulösen, brauchst du mehr Selbstbewusstsein. Deine Wahrnehmung muss geschult werden, dass du weißt, das, was ich fühle, das stimmt jetzt und nicht, was mir ein anderer weismachen will. Und zu diesem ganzen Heilungsprozess gehört groteskerweise das Lachen. Also das, was wir beim Lachyoga ja auch lernen und was ich so kostbar finde, ist, dass über dich selber lachen können. Und wenn du das kannst, dann können andere über dich lachen und das tangiert dich gar nicht mehr. Du hast ja selber drüber gelacht und hast selber schon gesagt, wie komisch. Und wenn dich dann jemand anderes komisch findet, ja, dann ist es eben komisch. Und da habe ich ja auch so Beispiele erzählt, wie ich einmal in einem Altersheim gearbeitet habe und die erste Frau, mit der ich herzlich die Hand schütteln wollte, sagte, mach ich nicht, ist albern. Ich dachte, super, fängt ja gut an. Und dann dachte ich, danke, liebes Lachyoga, das habe ich ja gelernt. Und habe ich zu ihr gesagt, ja, stimmt, das ist wirklich albern, aber das dürfen wir heute sein. Und dann war das so schön und die hat so super mitgemacht. Und es ist einfach so ein Schlüssel, da nicht so stecken zu bleiben und zu denken, ach du grüne Emma, was mache ich denn jetzt? Oh Hilfe, die finden das alle hier nur doof. Ja, das ist albern, wollen wir doch sein. Also darf man es doch auch so benennen. Und wenn du das selber dann schon machst, dann kann dir da keiner mehr was. Und das ist so befreiend. Und da steckt eben auch in all diesen Sachen drin, die Michael da in vieler Weise erforscht hat über Jahre und da auch noch mit Personen live selber Kontakt hatte in den ersten Zeiten der Humorforschung. Das finde ich so phänomenal. Der kennt manche Menschen, die ich nur aus Büchern kenne, noch persönlich. Und das ist natürlich auch nochmal was du dann anders transportieren kannst.
Ja, in der Tat. Also das ist auch etwas, was ich besonders faszinierend finde, diesen Aspekt. Also wir als Lachyogis, wir sind ja jetzt so lange schon viele von uns auf dieser Welle, ja, wir können lachen, wann immer wir wollen, wir haben das Lachen immer für uns. Aber da auch nochmal hinzugucken, wie das Lachen eben auch auf seiner dunklen Seite sozusagen sich bewegt, ja. das erweitert auch unser Wissen im Umgang mit dem Lachen an sich. Also ich finde, das ist auch heute noch, glaube ich, sehr weit verbreitet, dass Kinder ausgelacht werden, richtig ausgelacht werden, auch in Schulen. In Klassen ist das ja normal oder dass es sogar gesellschaftlich aktuell oder normal ist, konform ist. Kandidaten zum Beispiel, die irgendwie versagen, vor der Kamera auszulachen, hämisch auszulachen. Also solche Sachen finde ich persönlich ganz schrecklich. Und da genau hinzugucken und sich da nicht zum Sklaven machen lassen oder nicht diese gesellschaftlichen, was so angeblich gesellschaftlich normal ist, mitzumachen oder kulturell angeblich normal ist. Da werden auch so Subkulturen geschaffen teilweise, gegen die wir uns wehren müssen. Und das war sehr toll, wie du gesagt hast, wir machen ja Friedensarbeit. Das ist wirklich Friedensarbeit, die wir hier leisten mit dem Lachyoga. Wir lachen niemals über irgendjemanden oder wegen aus irgendeinem hämischen Grund oder so, sondern wir lachen um des Lachens willen, weil wir die gesundheitlichen Wirkungen kennen. Und auch diese ganzen Aspekte eben, dass wir mit dem Lachen eben auch wirklich eine Friedensmission verknüpfen.
Ja. Darf ich da gerade nochmal sagen?
Ja,
und zwar finde ich das auch ganz spannend, dass durch diese Gelotophobie, also dieses, was ich eben so beschrieben habe, da hatte ich Michael dann auch mal drauf angesprochen, habe gesagt, sag mal, hat da auch das Mobbing was mit zu tun? Hat das mit den Amokläufern was zu tun? Weil das sind ja diese ganzen Sachen, die daraus entstehen können. Jemand, der sich immer verhöhnt fühlt, der ist natürlich auch schnell ein Opfer. Das sind diejenigen, die auch schnell gemobbt werden und dann wieder sich noch mehr komisch verhalten, noch mehr zurückziehen, immer mehr Schwierigkeiten haben in soziale Verbindungen zu gehen und dann durchaus auch zum Amokläufer werden. Er hat auch ganz viele Beispiele da aufgeführt, wie dann Jugendliche einfach wirklich durchdrehen. Das, was wir ja kennen aus den unterschiedlichsten Nachrichten, die wir ja immer wieder leider bekommen, das sind dann wirklich auch Jugendliche, also ganz oft sind das ja Jugendliche oder junge Erwachsene, die da wirklich dann durchdrehen. Und wenn ich mir das angucke, dass wir mit unserer Arbeit da auch schon gucken können, angefangen im Kindergarten, wie erzieht man Kinder oder wie kann man es anders lenken, einen anderen Zugang zu diesem Lachen und ausgelacht werden, zu mehr Selbstbewusstsein. Ich finde, das liegt alles mit dem Lachyoga drinne.
Du hast ja auch mit dem Henning früh da diesen Podcast gemacht. Ne? Der Henning hat ja diese Studie da aufgemacht mit dieser Glücks, der ist ja in dieser Glücks, also im Unterricht, der unterrichtet ja den Glücksunterricht. Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, wie das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. In deinem Podcast hast du ein tolles Interview mit ihm geführt und auch mit einer Lehrerin. Ne? Vielleicht nur einen ganz kurzen Satz noch dazu.
Ja, das heißt, das Glück kommt in die Schule. Und es gibt ja in Heidelberg ein Institut, wo du wirklich das Unterrichtsfach Glück lernen kannst. Und da ist er ja auch aktiv. Und davon hat er ja dann auch berichtet. Und das finde ich großartig, weil da geht es wirklich darum, wie kannst du diese Achtsamkeit jemanden schon früh vermitteln? Wie kannst du jemanden was Positives mit auf den Weg geben? Es gibt dann zum Beispiel bei diesen Übungen eine Übung, wo du einem Kind einen Zettel auf den Rücken machst und andere schreiben dem Kind drauf, was sie gut an ihm finden. Also schon sowas Wertschätzendes, sowas Wertvolles schon früh mitzugeben und dass jemand so gesunder ein eigenes Ich entwickeln kann, das ist grandios.
Ich habe in dem Buch, also das muss ich einfach vorlesen, nochmal von Alfred Kirchmeier, der ja auch zitiert wird oft, auch
ja,
im Zusammenhang mit Witzen. Ich lese jetzt auch ganz schnell vor, weil die Zeit natürlich wieder wie immer ich habe mich damals, der war ja auch schon mal bei einem Lachyoga-Kongress und hat dort einen Vortrag gehalten, der gespickt war mit Witzen.
Das
ist ein total warmherziger, toller Mensch. Ich zitiere das mal gerade. Mit List, Witz und Humor sein Leben mündig gestalten ist eine hohe Kunst. Guter Witz entsteht durch den Intellekt, der einfach heiter bummelt und nicht tierisch ernst mit der Lösung von Alltags- und Lebensproblemen beschäftigt ist. Mhm. Ich finde das sensationell, diese Aussage. Also das ist immer, also das ist so eine tolle Richtlinie fürs Leben. Das kann man gar nicht besser auf den Punkt bringen, finde ich.
Ja, kann man sich doch ausrichten, ne?
Ja. Ja, und das ganze Buch ist voll von solchen tollen Sachen. Ein großes Anliegen, liebe Silvia, ist ja, dir auch das Lachen alltagstauglich zu machen.
Ja.
Und es vor allen Dingen eben in diese ernsten Bereiche zu bringen auch. Und magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Du hast auch diese wunderbare Übung mit der roten Ampel. Im Vorgespräch habe ich erwähnt, dass ich in Island gewesen bin und in einem Ort namens Akureyri in Island, das ist die zweitgrößte Stadt in Island, winzige Stadt, da habe ich was gesehen, und zwar rote Ampeln, die rot leuchteten, aber ein Herz zeigten.
Sehr schön.
Also das war wunderschön. Magst du mit uns kurz was erzählen und eine Übung machen dazu?
Ja, gerne. Ja, ich finde das toll mit dem Beispiel von der roten Ampel mit dem Herz, weil allein solche unterschiedlichen Symbole, so klein es ist, statt ein Kreis, dieses Herz, das macht doch schon was mit uns. Ist doch irre, oder? Ja. Also ich glaube, das geht jedem so, dass allein, wenn man daran denkt, ist es schon anders. Und das finde ich immer wieder so erstaunlich, dass es ja ganz viel ausmacht, was wir denken, was wir uns vorstellen, was wir assoziieren. Das ist immer wieder das ganz Entscheidende. Und vor dieser roten Ampel, das ist ja eine Lach-Yoga-Übung, die gibt's ja schon lange, aber ich erschließe sie für mich immer mehr. Für mich ist sie mittlerweile das Beispiel schlechthin, gut hin, für, dass jemand anders mit Widerständen umgehen kann. Weil diese rote Ampel, die sagt ja nun mal Stopp. Ob ich da nun weiterfahren will oder nicht, interessiert die gar nicht. Es ist ein Stopp. Und das ist oft ärgerlich, weil wir sind ja lieber im Fluss. Wir wollen nicht unterbrochen werden. Und erst recht nicht, wenn das jemand anders sagt. Ne? Also diese rote Ampel sagt Stopp und ich habe stehen zu bleiben. Ob ich es eilig habe, ist ja shit egal. Ne? So, jetzt aber in dem Moment, wo ich das ja mache, habe ich verschiedene Auswahl. Ich kann das ignorieren und sagen, ich fahre weiter. Muss ich damit rechnen? Knöllchen, Punkte, Flensburg, Geld bezahlen, Führerschein weg, will ich das? Entscheidung, manche machen es. Wenn ich mich dran halte und stehen bleibe, kann ich weiterhin entscheiden. Ärgere ich mich jetzt die ganze Zeit? Adrenalin, Muskeln, Zähne zusammenbeißen, alles, was mir überhaupt nicht gut tut. Oder sage ich mir, okay, rot ist rot, ich muss ja warten, bis grün wird. Ach, liebe Ampel, danke für diese Pause. Ich hätte sie mir sonst nicht genommen. Ich komme entspannter bei der Arbeit an. Ich atme doch mal tief durch. Ich schicke der Ampel einen schönen Gruß. Ahaha, liebe rote Ampel. Ahaha. Kann doch mal links den Nachbarn anschauen und rechts. Dann habe ich meinen Nacken auch schon ein bisschen entspannt. Und dann muss man schon fast aufpassen, dass man grün nicht verpasst. Ne? Das geht nämlich plötzlich ganz schnell, dass grün wird. Das ist so irre. Das dauert gefühlt viel weniger Zeit, als wenn ich mich mit der roten Ampel da anfeinde, statt mich mit ihr anzufreunden. Das ist für mich so ein Beispiel, was ihr auf alles übertragen könnt. Ich habe das mittlerweile auch in meinen Lach-Yoga-Veranstaltungen erweitert mit Baustelle, Bahnschranke, Umleitung. Ich habe mir auf einem Weg zu einer Lach-Yoga-Veranstaltung wirklich alles mitgenommen. Die Ampeln waren alle auf Rot. Dann war noch eine Baustelle, die ganz viele Umleitungen hat. Ich wusste immer gar nicht mehr, wo ich bin. Dann hatte ich auch zu allem Übel noch keine Telefonnummer mitgenommen. Seitdem habe ich immer die Nummer eingespeichert, die ich dann zur Not anrufen könnte. Es war alles, ich habe gar nicht beißen das Lenkrad. Aber dann fiel mir wieder ein, ja, das nützt ja nun auch nichts, wenn ich jetzt zu einer Lach-Yoga-Veranstaltung nicht nur zu spät, sondern so ankomme und denen nur erzähle, was alles doof gelaufen ist. Das passt ja überhaupt gar nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, zwar zu spät kommen, aber entspannt, Mundwinkel schön hoch und dann gucken, dass ich meinen klaren Blick behalte und möglichst zügig die Veranstaltung anfange. Das sind immer Momente, wo ich denke, Lach-Yoga, hab Dank, dass ich solche anderen Denkmuster zur Verfügung habe, dass ich mich anders polen kann. Ich finde das grandios. Und zum Glück gelingt mir das auch immer schneller, nachdem ich mich erst krammel, und dann aber heiter. Und ich habe letztens auch gelesen, das hat mich sehr befreit. Es heißt auch, dass es immer die ersten Sekunden, das ist ganz normal. Wir gehen immer in Fight or Flight. Was? Fight or Flight. Wie rum denn jetzt?
Das ist limbisches System.
Genau. Und das ist ganz normal, weil du scannst ja einmal ab. Was muss ich machen, um zu überleben? Das heißt aber, nach diesen kurzen Sekunden, wo das normaler Reflex ist, dann könnte ich ja mein Gehirn mal einschalten und am besten auf lachlogisch. Und dann gucken, was mache ich jetzt, damit es was Gesundes ist.
Ja. Ja, sehr gut. Toll. Haben wir was im Chat?
Sag wir haben ganz, ganz viel Anmerkung. Vielen Dank euch. Aber keine Fragen. Also keine, die ich noch nicht beantworten konnte, zumindest wie das Buch heißt. Ich fand, was ich super spannend fand, dass du gesagt hast, wir kommen in diesen Fight-and-Flight-Modus, ne? Und wir haben dann die Möglichkeit, zum einen wieder drüber zu denken, was könnte ich tun. Aber manchmal haben wir sie eben auch nicht. Und dann braucht es tatsächlich diese Körperübung oder Lachen als Körperübung, um den Zugriff wieder zu kriegen. Mhm. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt im Lachen ohne Grund oder im Lachen als Körperübung, dass man eben nicht über den Kopf geht, dass man nicht sagt, die Situation ist jetzt witzig, ich lache drüber, weil das begreife ich in dem Moment nicht. ist sie vielleicht auch nicht.
Ja.
Sondern, dass ich es einfach trainieren kann. So wie du sagst, ich kann das mit der roten Ampel ja wirklich einfach nur machen. Mm. Auch wenn ich sage, ich finde sie nicht lustig. Aber ich mache es einfach.
Ja.
Rote Ampel.
Super. Ja, ich hatte letztens auch noch ein schönes Beispiel. Das passt ja vielleicht ganz gut zu dem, was du sagst, mit dem einfach Lachen. Weil das ist ja wirklich das, was beim Lach-Yoga so großartig ist. Und wo wir es uns ja einfach auch erlauben, auch auf das Risiko hin, dass jemand sagt, sag mal, bist du jetzt noch ganz gar? Ich hatte letztens einen Lach-Yoga-Auftrag und das ist in diesem Jahr ja nun schon was Seltenes, dass es überhaupt zustande gekommen ist, live. Und dann hatte die Frau sich so für eingesetzt und hat Räumlichkeiten organisiert und alles war gut. Dann ruft die mich 2 Tage vorher an und sagt mit einer Grabesstimme, wo ich schon dachte, oh, das wird doch nichts. Ja, sagt sie, aber jetzt nicht wegen Corona, Mobil streikt. Mobil ist ja unser Busunternehmen. Und da, wo ich hingehen sollte, das ist in der Bethel-Einrichtung und das sind Beschäftigte, die kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sagt sie, du kannst ja gerne kommen, aber es ist keiner da. Und dann musste ich so lachen. Ich konnte nur noch lachen. Und die war so betreten und sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Wie reagierst du denn? Sag ich, weißt du, das ist, als würde mir gerade an eine lange Nase drehen. Erst ist es Corona, jetzt ist es Mobil. Das ist einfach nur noch komisch, ich muss jetzt erstmal lachen. Und dann haben wir uns natürlich drüber unterhalten und ich habe natürlich auch mein Bedauern geäußert. Natürlich fand ich es nicht lustig in dem Sinne, aber ich musste erstmal Luft machen, weil Lachen ist auch ein Ventil. Ne, weil ich gedacht, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Jetzt findet es nicht statt, aber wegen sowas. Ja, so war es eben.
Es hilft auch, die Absurditäten des Lebens zu erkennen, ne? Oder zu erfassen. Ne?
Ja. Und ich fand das so gut. Mir ging es damit so gut, weil natürlich war es blöd. Aber es war blöd und ich bin zumindest so innerlich frei geblieben. So, ne? Hab da nicht drauf rumgekaut.
Ja. Ja. Wunderbar. Wir sind auch schon fast am Ende. Das ging extrem schnell wieder. Es gibt 2 Sätze noch im Buch. Und die passen so gut für uns hier und heute. Ich lese sie gerade mal vor. Es gibt noch viel zu tun. Deshalb lachen wir doch einfach los. Ihr könnt euch gerne wieder anschalten, genau. Und wir verabschieden uns für heute, sind dann wieder nächste Woche weiter da.
Vielen schön, Dank, dass ihr alle da wart. Und viel weiter, weiter.
Vielen Dank, ihr alle. Tschüss.
Und denk dran, immer Zeit zu machen.
Elisabeth, tschüss, deine Conny.
schön mit euch. Ich bin ganz glücklich.